Ja, einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher der IGEO. Hier auf der Barbühne zum ersten Talk des heutigen Tages. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Patrick Braun, ich bin Schweizer Spirituosensommelier und Chefredakteur vom Drinks-Magazin. Und ich freue mich sehr auf einen Talk, denn wir sind sehr gespannt, wenn ich in diese Runde blicke, meine Gäste heute, insbesondere beim Thema Zukunft gestalten statt verwalten, die Zukunft der Branchenverbände. Und ich möchte meine Panel-Talk-Mitglieder gerne vorstellen. Natürlich erst die Dame aus Deutschland, aus dem hohen Norden, aus Hannover, Maren Meyer, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Barkeeper Union, ist heute zu Gast. Und sie ist verantwortlich für das Ressort Weiterentwicklung der Barkultur und Förderung des Nachwuchses. Und sehr, sehr lange hinter, auch immer noch aktiv hinter der Bar. Das ist richtig. Sehr schön. Vielen Dank, dass du da bist. Dann Hans-Peter Hasiot, Präsident der Schweizer Barkeeper Union aus Schwyz in der Schweiz. Und jetzt in der Zwischenzeit pensionierter Barkeeper, aber immer noch aktiv, habe ich gehört, über 40 Jahre. Hinter dem Tresen gestanden und Schweizer Cocktail Champion 2023 und Schweizer Mocktail Champion 2022. Also einmal noch zum Finale alles abgeräumt und dann war alles mit dabei. Und der dritte Gast in meiner Runde, jetzt haben wir eine Deutsche, einen Schweizer und jetzt auch noch einen Österreicher aus dem schönen Vorarlberg. Ich heiße Arthur Nägele, willkommen, herzlich willkommen. Internationaler Spirituosenexperte. Er ist vom Swiss Spirits Review der Leiter der Prämierung. Er ist im Council of Whisky, warst du richtig? Und er ist der Leiter der Spirituosenakademie, die sowohl in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich tätig sind. Ja, wir werden jetzt die nächsten 40 Minuten, 45 Minuten über die Zukunft der Branchen diskutieren. Ich fange gleich an mit dir als Heimfavorit, Hasi. Die SBU organisiert ja seit Jahrzehnten die offiziellen Schweizer Cocktailmeisterschaften SCC. Ist das eher Verwalten von Tradition oder eher Gestalten von Zukunft?
Ich möchte sagen, es ist sowohl als auch. Es ist ein Verwalten von Traditionen, die wir übernommen haben, sind aber auch momentan an der Zukunft am Bauen, weil wir hatten einen Umbruch im Vorstand. Jetzt sind wir die Jungen ein wenig am Rekrutieren. Wir haben eine gewisse Überalterung auch im Verband, aber auch mit der Internationalen Barkeeper Union sind wir in der Lage, jetzt ganz neue Wege zu gehen. Wir haben auch neue Kriterien vom Judgment her, vom Ablauf, vom Wettbewerb her. Es wird alles ein wenig angepasst an die Jugend, damit die da auch mit ihren Ideen einfließen können.
Okay. Wunderbar, Maren. Die Deutsche Barkeeper Union hat die Deutsche Cocktailmeisterschaft und die Junior Akademie etabliert. Wie entwickeln sich solche Formate weiter und für Kommunikationen, wie relevant ist sowas für einen Verlag?
Also erstmal, um zum Verständnis zu sagen, wie das bei uns alles gekommen ist. Unser Fachverband ist sehr alt, 1909 gegründet, aber als IBU, ja. Dann 1953 in Hannover umbenannt, um halt diesem Dachverband IBA anzugehören. Und seit 1909 bin ich jetzt seit 21 auch die erste Frau. Das ist sowieso schon mal die erste Änderung. Und wir sind halt ja darauf aus, deshalb sind wir auch 2018 aktiv aus der IBA ausgetreten, also aus dem obersten Dachverband. Mit sehr viel Schelte, also es hat uns auch einige Mitglieder gekostet, aber aufgrund der dortigen Lehrmethoden, der Modernisierung unseres Verbandes, passte das einfach nicht mehr überein. Und wir haben gesagt, ein Tod muss man sterben und sind halt aktiv aus der IBA ausgetreten und machen unsere eigenen Formate, wie zum Beispiel die Junior Akademie. Da geht es darum, junge Bartender und Bartenderinnen zu fördern, die noch nicht länger als 3 Jahre hinter der Bar stehen. Also da gibt es auch keine Altersbegrenzung, sondern einfach aktiv nicht länger als 3 Jahre hinter der Bar. Dann geht es bei der Deutschen Cocktailmeisterschaft, da reise ich übrigens morgen hin, die findet Montag und Dienstag in Hamburg dieses Jahr statt, dass wir die Deutsche Cocktailmeisterschaft jedes Jahr wirklich konsequent erneuern, verbessern, wir immer neue Tools mit reinnehmen. Und so im Prinzip die Anforderung an unsere Mitglieder noch mal ein bisschen hochschrauben und für die Zukunft halt fit machen. Ne?
Okay, ich habe verstanden, 1909, ganz schön alt. Der Schweizer Verband ist seit 1927, wenn ich richtig informiert bin, also auch schon jetzt bald 100-jähriges Jubiläum. Jetzt haben wir eine relativ junge Organisation hier mit im Panel Talk, nämlich die Spirituosenakademie. Welche Freiheiten hat die Spirituosenakademie, die traditionelle Verbände vielleicht nicht haben?
Nun, das ist eine gute Frage. Ich glaube aber, dass diese Frage... Also ich kann sie beantworten. Wir haben grundsätzlich sehr viele Freiheiten, weil unser Ziel nicht unbedingt ist, einen Barkeeper auszubilden, sondern wir wollen Spirituosenwissen vermitteln. Von der Herstellung, über die Unterschiede, die durch die Produktion entstehen, wie man es sensorisch wahrnimmt und wie man es schlussendlich verkauft. Und da sind wir völlig offen. Stichwort Spirituosensommelier.
Ja.
Und unser Ziel war auch nicht, in keinster Weise Barkeeper-Unionen Konkurrenz zu machen, sondern wir sehen uns als reinen Dienstleister im Bereich Weiterbildung. Und von dem her sehen wir das auch ein bisschen offener, als vielleicht die Verbände das früher unterrichtet haben. Das war ein sehr guter Stichpunkt, oder, mit IBA-Austritt, weil die IBA halt wirklich von nicht gestern, sondern vorgestern war, ist.
Okay. Dann kann ich ja mal ganz provokant in die Runde fragen, ein Unabhängiger von der Spirituosenakademie, zwei Verbände, braucht es in Zeiten von Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp-Gruppen überhaupt noch klassische Verbände? Das stelle ich mal an euch beide.
Auf jeden Fall, weil es ist eben so, ich sehe das jetzt nur schon, ganz gering gesagt bei uns im Vorstand. Ich meine, wir im Vorstand, wir machen die Vorstandssitzungen lieber face-to-face, wie über Zoom-Meeting oder so, weil da sind die Reaktionen ganz anders. Es ist einfach, in den sozialen Medien ist es halt einfach so, dass es schon mittlerweile ein wenig unsozial wird, weil alle zu Hause sich da diese Informationen holen, sich die diversen Filme von den diversen Barkeepern, Köchen und weiß nicht was alles anschauen. Und dann denken sie, sie seien auch so weit und könnten auch eine Bar aufmachen und dann sieht man die Desaster, die da entstehen. Okay. Also es ist schon besser, dass man etwas Handgemachtes macht.
Eine Vernetzung sozusagen. Maren, wie ist es in Deutschland?
Also bei uns ist das folgendermaßen, wir haben uns, als ich das vor 4 Jahren übernommen habe, total neu aufgestellt. Ich habe den Wasserkopf entfernt, wir haben nicht mehr 16 Vorsitzende in Deutschland, sondern wir sind nur noch 5 Leute im Vorstand, 4 für die Himmelsrichtung, das sind meine Heads, also die, die für die Himmelsrichtung zuständig sind, ich als Vorstandsvorsitzende. Und so haben wir schon mal einen sehr, sehr großen Wasserkopf verkleinert. Und wir haben uns wirklich Hilfe genommen, um uns wirklich neu auszurichten, eine neue Vision zu kreieren. Dafür haben wir auch jemanden genommen, der out of the box ist, der gar nichts mit Gastronomie und Hotellerie zu tun hat, sondern aus einem aus dem Public Affairs Thema kommt. Und wir haben halt 3 Säulen gegründet. Das ist einmal Education Programm, weil wir leider kein Ausbildungsberuf sind, wofür wir auch kämpfen. Dann ist es einmal Netzwerk, Community, klar. Und ganz neu Ausrichtung, das ist mein Ressort, Lobby und Politikarbeit.
Okay.
Das heißt, ich bin mittlerweile sehr, sehr viel auch in Berlin, sitze im Bundestag und versuche da unsere Interessen für die Barbranche zu vertreten. Das heißt, es gibt nochmal eine ganz andere Stärke für diesen Verband, was dieser Verband für die Mitglieder tun kann.
Aber jetzt muss ich natürlich gleich fragen, wie sieht das aus, wenn so 16 alteingesessene Regionalfürsten, wenn ich es mal so überspitzt sagen darf, plötzlich gesagt bekommen, wir machen hier eine große Veränderung, dann stößt es ja neuerdings immer, wenn es Veränderungen gibt, auf große Widerstände. Wie schwer war es, wirklich hier einen Prozess reinzubringen, zu sagen, wir müssen uns verschlanken, wir müssen uns Wissen von auswärts holen, das reinzubringen, das ist ja fast eine Sisyphusarbeit.
Also auf jeden Fall war das schwierig. Uns wurden auch sehr viele Steine in den Weg gelegt. Aber ganz ehrlich, ein Tod muss man sterben. Dann müssen halt die austreten, die das so nicht haben wollen. Weil man muss mit der Zeit gehen. Man muss sich öffnen. Seitdem, wer uns folgen möchte auf Instagram, Deutsche Barkeeper Union, auf YouTube, wir haben einen YouTube-Kanal. Wir sind auf dem Barkonvent mittlerweile in Berlin als Kooperationspartner von Reed. Wir bespielen die größte, eine der größten Stages auf dem BCB mit unserem Education-Programm, mit unseren Workshops und Vorträgen. Wir sind auf dem BSC, auf dem Barsymposium in Köln. Ja. Und da muss ich sagen, Verbandsarbeit ist total wichtig, weil man muss immer das große Ganze sehen. Und die Politikarbeit ist sehr, sehr wichtig mittlerweile. Wie wir bei Corona gemerkt haben, wir waren die Ersten, die zugemacht haben, und wir waren die Letzten, die aufmachen durften, einfach weil wir keine Lobby haben.
Absolut. Jetzt kann ich Arthur fragen. Arthur, die Spirituosenakademie ist ja sehr bekannt hier im süddeutschen Raum, auch in der Schweiz und natürlich auch in Österreich. Du arbeitest sehr viel mit den neuen Medien. Deine Trainer, du hast eine entsprechende Plattform fürs Coachen. Wann hast du begonnen, die Transformation zu ändern von einem klassischen Schulraum in ein Hybrid von digitaler Arbeitswelt und Lernwelt zu so eine Mischung aus beidem.
Nun ja, die Frage ist, wann diese Transformation begonnen hat, und die können alle beantworten mit Corona. Aber ich würde sehr gerne noch auf deine Frage von vorher drauf eingehen. Sehr gerne. Du hast gefragt, braucht es klassische Verbände? Und ich oute mich an dieser Stelle. Ich bin seit Jahrzehnten auch Mitglied in der SPU. Ja. Und schon als ich in den 80er Jahren Mitglied geworden bin, waren das eigentlich so, ich meine, mit wenigen Ausnahmen, wenn man Hasi kennt, diejenigen mit dem Stock zwischen den Schultern. Ja? Ja. Und ich glaube aber schon, du hast gefragt, braucht es den klassischen Verband? Nein. Aber es braucht einen Verband. Und dieser Verband sollte mit der Zeit gehen, wie wir das alle machen, weil es hat einen Grund, warum Hasi da sitzt, wie er da sitzt. Das ist seine Uniform, das ist die Uniform der SPU. Und du darfst nie vergessen, als Verband kommen wir aus einer Ecke, wo wir ja sowieso die Spaß und die Clowns sind hinter der Bar. Darum ist es schon so, dass das ein gewisses seriöses Image vermitteln soll. Und trotzdem sollte man das auch halt mit der Zeit anpassen. Ja, also das heißt, ja, Interessensvertretung braucht es auf jeden Fall. Klassisch vielleicht weniger. Und die neuen Formate, ich denke, das ist selbstredend. Heute liest keiner mehr die Zeitung. Das heißt, die Zeitung von heute ist TikTok, Instagram, WhatsApp-Gruppe. Du darfst nur eins nicht vergessen, und das ist meine zutiefste Meinung, vielleicht findet man da Konsens: Weiterbildung, Wissen, Berufsbildung kann durch nichts ersetzt werden. Nur weil ich einen Film angeschaut habe oder nur weil ich das Gefühl habe, ich habe drei Instas drüber gelesen, weiß ich nicht, von was ich rede. Ich habe eine Meinung, und leider gibt es in dieser Welt ganz viele Menschen, die glauben, eine Meinung zu haben. Das heißt aber noch nicht, dass ich weiß, von was ich rede.
Da kommen wir aber noch gleich drauf zu sprechen. Zertifizierung ist da sicherlich auch etwas, was in der Sache ist. Aber da muss ich gerne mal wieder zurück zur SPU. Ne? Also wir reden von einem klassischen Verband, den es seit 1927 gibt. Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es drei Mitgliedschaften: Classic Mixing, Active Flair und Friends. Warum macht ein Verband dann so eine Differenzierung in der heutigen Zeit? Was will der Verband damit erreichen?
Es ist eigentlich so, dass die Classic und die Active Flair sind eigentlich die zwei. Es geht eigentlich praktisch nur um den Mitgliederbeitrag. Und die Active Flair und die Active Classic Mitglieder bezahlen 200 Franken im Jahr als Mitgliederbeitrag. Die Friends bezahlen 150 Franken, sind an der Generalversammlung dann aber nicht stimmberechtigt, sondern es sind nur die Aktivmitglieder bei uns. Es ist eigentlich rein eine finanzielle Sache. Es ist nicht also, dass wir da große Unterschiede machen. Wir haben die Klassiker, die Flairer und die Freunde, die uns unterstützen.
Die Supporter. Ja. Alles klar, dann habe ich es verstanden.
Die Friends gibt es nur darum, damit Leute wie ich auch mit dabei sein dürfen.
Also, alles klar. Dann frage ich nochmal die Maren. Maren, die DBU hat eine eigene App, und die wurde entwickelt. Magst du was darüber erzählen? Weil das hört sich ja sehr spannend an. Das hört sich ja an nach einem digitalen Kanal. Du hast schon Instagram genannt mit relativ vielen Followern, wie ich gesehen habe. YouTube habt ihr eigene Lehrvideo oder Informationsvideos. Jetzt habt ihr eine App. Was bringt es den Jungen? Wie ist die Resonanz? Wie wird es wahrgenommen?
Also ich will noch mal ganz kurz auf das vorige Thema eingehen. Das haben wir auch abgeschafft. Bei uns kann man Mitglied werden. Jeder, der hier im Raum ist, darf Mitglied werden, gerne bei uns, um uns einfach zu unterstützen. Früher war das ja sogar noch mit Bürgschaft. Oh Gott, oh Gott, ja. Oh Gott. Also dafür gibt es einfach genug Connoisseure, Leute, die sich manchmal sogar besser auskennen als die, die hinterm Tresen stehen. Da kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema, nämlich Bildung. Und warum uns das so wichtig ist, dass es eine Berufsanerkennung gibt. Und da ist es so, dass das einfach ein Tool war, wo wir gesagt haben, wie können wir diese Community noch mal ein bisschen besser zusammenbringen? Wie kann man sich vernetzen, connecten? Und ich bin selber noch im Rotary und da gibt es eine App. Und da habe ich gesagt, warum haben wir eigentlich keine eigene App? So, dann haben wir das gleich umgesetzt und ich muss sagen, kann man machen. Ja, wir sind aber jetzt gerade in diesem Jahr noch dabei, um zu checken, ob wir es doch kündigen, weil der Traffic ist, finden wir nicht so gut, weil das sind ja wieder auch Kosten für uns. Und wir sind gerade drauf und dran zu gucken, ob wir eine WhatsApp-Community machen. Das heißt, du kannst ja bei WhatsApp genau die gleichen Tools bedienen. Du kannst einzelne Gruppen machen. Du kannst in dieser Community nochmal verschiedene Tools einbringen. Wenn sich jetzt zum Beispiel nur der Süden connecten will, die Bartender nur aus dem Süden jetzt, also Baden-Württemberg, Bayern zum Beispiel. Das geht per WhatsApp auch. Und kostet halt nicht so viel. Okay. Weil ich muss natürlich auch immer darauf achten, wie meine Zahlen sind. Weil ich habe ja nicht nur den Verband, also als E.V. sondern ich habe ja auch noch eine Service GmbH. Ja. Und da wäre es jetzt ganz schlecht, wenn ich in die roten Zahlen komme. Ne? Und die macht halt bei uns die Geschäfte.
Okay, also das heißt, die App wird wahrscheinlich irgendwann abgelöst durch andere Kommunikationskanäle wie WhatsApp oder Telegram oder ähnliches, weil dann auch eine andere Kommunikationsleistung ist. In der Schweiz gibt es das auch, eine sehr große WhatsApp-Gruppe, bin ich selber Mitglied und ich profitiere davon, was ist los, wo findet was statt, welche Masterclass ist. Heute die IGEO ist mit online am Start, aber spannend zu hören.
Jetzt aber das ist ja, Entschuldigung, dass ich nochmal reingritsche, das ist ja auch so wichtig, dass man halt guckt, funktionieren meine Sachen einfach. Und das ist sowieso das Allerwichtigste, über den Tellerrand zu sehen und sich dann auch selber einzugestehen. Gut, das haben wir jetzt 4 Jahre probiert, aber das ist doch nicht so erfolgreich, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt muss ich auch sagen, wir vom Vorstand sind auch so ein bisschen nicht so aktiv in der App, weil wir noch ein paar andere Sachen zu tun haben. Wir müssen jetzt noch mal so einen kleinen Survey machen und gucken, ob unsere Mitglieder dieses Tool wirklich brauchen oder nicht.
Also ist die klare Aussage, wenn man so eine Plattform hat, dann muss man sie auch bedienen. Und wenn man sie nicht bedienen kann, dann hat sie mittelfristig keinen Mehrwert. Okay, aber sehr spannend. Arthur, du sagtest vorhin, man über die Ausbildung hat man, man sollte international sich Gedanken machen. Du, Hasi Ott, Frage an euch. Ihr habt einen 5-Tages-Kurs bei der SBU gegründet, das internationale anerkannte Diplom. Wie wichtig ist denn die standardisierte Ausbildung für die Professionalisierung des Barkeeper-Lebens, des Barkeeper-Berufs, sage ich mal?
Also wir haben das nicht gegründet, wir haben das geswitcht. Jetzt ist der Alex Ambris, der macht für uns jetzt die Education und Trainings. Ja. Ja, wir haben vom Verein her, respektive vom Verband her, haben wir den Auftrag, Ausbildung zu betreiben. Und früher hatten wir das immer selber gestemmt. Wir hatten jetzt in diversen Regionen der Schweiz gemacht, mit den diversen Sprachen. Wir haben natürlich das Problem, wir haben in Tessin müssen wir Italienisch unterrichten, in Welschland Französisch und in der Deutschschweiz Deutsch. Und da haben wir jetzt das mit dem Alex Ambrüster, haben wir jetzt da einen Weg gefunden, damit wir zusammen das machen können. In der Barfachschule in Zürich bietet er die Kurse an. Wir machen das so quasi im Get-Together. Wir haben ihn verlinkt mit unserer Homepage. Er hat sich verlinkt mit unserer Homepage. Und er bildet jetzt für uns die Leute aus, weil er hat alles da. Wir müssen uns nicht extra installieren irgendwo. Wir müssen nicht extra Ausbilder oder Dozenten kommen lassen. Also wir können das da alles, wir haben das da in Globo quasi dem Alex übertragen und wir haben uns da Get Together arrangiert.
Aber da muss ich natürlich fragen, wenn wir die Gastro-Swiss in der Schweiz haben, wir haben die Hotelfachschule, wir haben die Spirituosenakademie, es gibt ja schon einige Lernplattformen, denen Ausbildungen angeboten wird. Warum hat man den Mut oder warum geht man das Risiko ein, sich auf etwas Eigenständiges, was ja auch dann wieder gepflegt werden muss von irgendjemand, warum macht man das als Verband?
Also wir haben das jetzt so gelöst, aus dem Grund, weil wir in der Schweiz haben, wie in Deutschland, wir haben keine offizielle Ausbildung als Barkeeper. Du kannst das also nicht offiziell lernen. Und der Ivan Urech aus der Atelierbar in Thun ist ja auch bei uns im Vorstand mit dabei. Und der hat die guten Connections zur GastroSwiss auch, sowie als auch der Alex Arnbrüster. Die sind beide mit der GastroSwiss verlinkt. Und somit haben wir auch die Finger und den Fuß da in der Tür.
Arthur, du bildest ja auch Barkeeper aus, du bildest Schweizer Spiritosen-Sommeliers aus, du bildest in dem Spiritosenbereich sehr viel aus, Edelbrand-Sommelier, Obstbrand-Sommeliers, das ist eine Menge. Das macht die Spiritosenakademie. Ist das eine Ergänzung oder ist es eine Alternative zu den klassischen Verbänden, wenn ich dich jetzt wenn du einordnen kannst?
Naja, die Frage nach Ergänzung oder Alternative. In einem klassischen Kontext zur Barkeeper-Ausbildung ist es garantiert eine Ergänzung. Und nein, wir bilden nicht aktiv Barkeeper aus. Ja. Haben wir noch nie.
Okay. Aber die Zusatzausbildung?
Das ist für uns verbandsbesetzt. Okay. Und es gibt verschiedenste Gründe, warum das ist, wie es ist. Ja, das ist gewachsen. Armbrüster kommt aus dieser Geschichte von der Barfachschule Kaltenbach raus. Und sitzt mitten in Zürich. Das ist auch absolut praktikabel. Es gibt noch mehrere Barfachschulen in der Schweiz, die privat sind. Ich sehe uns eigentlich hauptsächlich in der Wissensvermittlung über Spirituosen. Okay. Und wir haben natürlich in der Geschichte gewachsen die Verankerung zum Sommelier. Und das ist weder Konkurrenz noch sonst irgendwas zu einem Barkeeper, weil der Sommelier steht am Tisch. Und es geht auch darum, wie können wir Food und Spiritosen zusammenbringen. Das ist ein wichtiger Teil in dieser Ausbildung. Interessant ist, dass wir ganz viele Barkeeper haben, die zu uns in die Kurse kommen, weil sie halt zusätzliches Fachwissen suchen, das tiefer geht.
Okay. Maren, von dir stammt, glaube ich, der Spruch, möglichst viele Facetten des Berufs Barkeeper abbilden im Education-Programm der DBU. Das ist richtig, ne? Welche Themen werden denn in der Zukunft wichtig? Klassisches Handwerk oder eher so Skills wie Nachhaltigkeit, Business, persönliche, wie sagt man, Work-Life-Balance?
Also, da habe ich mir ganz kurz einen Spickzettel gemacht, damit ich auch alles erzählen kann, was wir so mittlerweile in unserem Education-Programm anbieten. Also, was natürlich gefragt ist, ist in diesem Weiterbildungsprogramm, was wir ins Leben gerufen haben, dass es auch um Spirituose natürlich geht. So. Aber wir bedienen auch ganz andere Felder. Wie zum Beispiel, dieses Jahr hatten wir das Thema Finde deine Nische. Das hat jemand gemacht, der Coach ist. So, das heißt, finde dein Unique Selling Point. Was macht dich aus als Mensch? Und jeder sollte dann auch, das war so ein aktiver Workshop auch, aufschreiben, wo er sich sieht, was sind seine Fähigkeiten und wie kann ich das in eine Profession ummünzen. Dann hatten wir zum Beispiel auf dem Barsymposium dieses Jahr hatten wir zwei Rechtsanwälte. Da geht es darum, was sind Bewirtungsverträge? Wie reagiere ich, wenn Zoll, Ordnungsamt, Lebensmittelaufsicht kommt? Ganz viele Barbesitzer sind da wirklich lost. Dann geht es darum, Boost Your Potential war ein Thema. Da geht es darum, wie kann ich als Führungskraft in einem Unternehmen mein Team leiten? Wo sind meine Stärken? Wo sind die Stärken der einzelnen Mitarbeitenden? Und wie kann ich die bestmöglich auf mein Unternehmen oder wie kann ich die am besten in meinem Unternehmen einbringen? Dann hatten wir noch Arbeiten in der Zukunft. Wie soll Arbeiten aussehen in 5, 10, 15, 20 Jahren. Und das sind so Themen, womit wir uns beschäftigen. Aber natürlich auch dieses Jahr auf dem Barkonvent ging es darum, nochmal ein bisschen tiefer in das Thema Rum einzugehen. Dann hatten wir Champagner, dann hatten wir Whisky. Also das sind Sachen, die einfach miteinander verbunden werden müssen, weil das essentiell ist. Und wir dürfen auch nicht von unserer Warte ausgehen. Also ich mache das jetzt seit über 30 Jahren. Ich bin jetzt, werde nächsten Monat 55. Und es ist ganz anders, was die, ich weiß nicht mal, wie die heißen, Gen Z oder ich weiß gar nicht, wie die jetzige Generation heißt, was die halt für einen Bedarf haben. Ne? Und wir dürfen uns auch nicht darüber lustig machen, wenn wir immer noch 12, 13, 14, 15 Stunden gearbeitet haben, weil wir vielleicht auch zu dämlich waren, zu sagen, nö, will ich nicht, ich kann nicht mehr.
Das ist eine Grenze.
Genau.
Genau. Also Grenzen setzen. Das hört sich ja sehr spannend an, weil
und
es ist.
Und Mental Health ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema. Das haben wir schon vor Corona haben wir das gemacht. Wir haben zum Beispiel während Corona haben wir Resilienzkurse angeboten geboten für unsere Mitglieder mit einem Coach.
Okay. Aber es hört sich ja an, als wäre es nicht nur das klassische Handwerk, sondern es werden immer ganz viel mehr Facetten hinzugefügt. Genau. Und es wird ein richtiges Potpourri oder ein Blumenstrauß an Fähigkeiten heutzutage vermittelt. Nochmal eine Frage an dich, Arthur. Swiss Spirit Sommelier versus Barkeeper Diplom. Wie ergänzen sich die beiden? Wo überschneiden sie sich? Wo, wenn jemand neu in dieser Branche ist und hört diese beiden Fachbegriffe, wo sind da seine Spielfelder?
Na, ich denke, der große Überschneidungspunkt ist immer der Schnittpunkt, nämlich der Konsument. Schlussendlich steht der Barkeeper hinterm Tresen vor dem Konsument und der Sommelier vielleicht im Restaurant am Tisch vor dem Konsument und beide müssen liefern. Und beide können nur dann qualitativ liefern und brillieren, wenn sie Handwerk gelernt haben. Also ich glaube, soweit haben wir Schulterschluss. Und dann geht's halt beim Barkeeper in die Richtung, wenn er hingetrimmt wird auf die Wettbewerbe, wie habe ich mein Handling mit den Cocktail-Shakers, was sind die Regeln? Und beim Sommelier geht's halt mehr um das Verständnis, wie schmeckt die Spirituose, warum schmeckt sie so und wie bringe ich es mit dem Essen zusammen?
Okay. Also haben wir haben aber auch, wir stellen gemeinsam alle fest, es gibt einen Generationenwechsel, auch in der Ausbildung. Du hast es gerade angesprochen. Wir sind jetzt ein bisschen die ältere Generation, die lange Jahre hinter der Bar oder in der Gastronomie gearbeitet haben. Wie vermitteln wir zukünftig den traditionellen Blickwinkel des Barkeeper-Seins an die TikTok-Generation? Ich muss gestehen, ich habe es nicht mal auf dem Handy. Ich kenne andere Influencer, die pushen alles, haben Reichweiten von 80.000 und noch mehr. Muss ich mal in die richtige Richtung gucken. Das ist nicht so meins. Jetzt muss ich das gestehen. Ich habe neulich mal einen ausführlichen Kurs bekommen auf einer langen Dienstreise nach China. Ich habe es immer noch nicht verstanden, aber ich gebe mir trotzdem Mühe. Aber wie schaffen wir das? Das traditionelle Bild des Barkeeper-Seins, du hast es anfangs angesprochen, wie jetzt der Hasi hier auch sitzt mit seinem Jackett, die entsprechende Krawatte, das professionelle Auftreten mit vielleicht einer ganz anderen Wahrnehmung unserer TikTok-Generation. Vielleicht du, Maren, wie ist es?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir darauf schauen, was die nächste Generation überhaupt möchte. Ich bin vor fast 30 Jahren in die DBU eingetreten, genau aus dem Grund, dass ich gerne was verändern wollte. Ich wurde angesprochen und habe gesagt, was soll ich so einem alten weißen Männerverein? Ja. So, und dann habe ich aber nochmal drüber nachgedacht und dachte, wenn ich was ändern will, dann muss ich da halt eintreten. So, es geht gar nicht anders. Und da appelliere ich halt auch immer alle, die bei uns Mitglied werden. Wir möchten Kritik haben. Wir möchten, dass Leute uns sagen, was sie für Bedürfnisse haben. Zum Beispiel ist eine, die Betty Kupsa, die ja sehr, sehr bekannt ist mit dem Schackclub in Hamburg, ist bei uns eingetreten. Sie hatte sich jahrelang geweigert und hat dann einfach aber auch verstanden, ich habe zum Beispiel einen Bedarf, ich bin Barbetreibende und es gibt überhaupt gar nichts, wo ich mich verknüpfen kann. Mhm. So, und dann hat sie den Business Roundtable im Namen der DBU ins Leben gerufen. Sie ist dafür der Kopf.
Schirmherr.
Und da finden jetzt, genau, und da finden jetzt zweimal im Jahr für zwei Tage so ein Summit statt, nur für Barbetreibende. Und die sagen uns dann, das und das Thema möchten wir gerne besprochen haben. Jetzt ging es genau um das Thema Social Media. Dann geht es um Benefits für Mitarbeiter. Was ist rechtlich überhaupt und steuerlich möglich, dass ich meinen Mitarbeitenden Benefits zukommen lassen kann, damit sie weiterhin in meinem Unternehmen bleiben? Oder man soll es nicht glauben, es können auch ganz viele immer noch nicht. Wie kalkuliere ich richtig? Also da gibt es mittlerweile so eine Bandbreite, die gefordert ist. Und ich habe seit 4 Jahren, haben wir als Vorstand einen Ausbildungsplan in der Schublade. Unser Anliegen ist jetzt gerade, in Deutschland gibt es ja sehr viele Ämter, ist es gerade bei der Berufsanerkennung und darum gedrückt,
genau,
dass es ein Ausbildungsberuf wird. Denn das ist, glaube ich, noch ganz wichtig, auch für die kommende Generation, dass man was vorzuweisen hat.
Da muss ich jetzt mal gerade fragen, die DBU setzt sich ja schon sehr dafür an, dass der Berufsstand Barkeeper vorangebracht wird. Wo drückt denn dann deiner Meinung nach der Schuh am meisten? Ist es die Anerkennung, die Bezahlung oder sind es die Arbeitsbedingungen?
Also, ich sag mal, Arbeitsbedingungen haben alle aus Corona gelernt, sind sehr angepasst in Deutschland. Die meisten haben nur noch eine 4-Tage-Woche. Dann mit dem Arbeitszeitschutzgesetz. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Catering-Unternehmen hat, dann kann eine Hochzeit nicht mehr richtig krachen, weil dann muss man leider 2 Schichten fahren. Das wird dann sehr, sehr teuer. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Aber Bezahlung ist natürlich ein ganz großes Thema, wobei ich sagen muss, dass ich immer wieder mitbekomme, dass die Bezahlung nicht das Wichtigste ist. Der jüngeren Generation ist wichtig, dass sie Spaß an ihrem Beruf haben, dass sie Anerkennung bekommen. Und ich finde schon, dass ich angesprochen werde, ja, wenn ich Tastings gebe, ob ich das als Hobby mache, sorry, da sind wir ja aber sonst wo im Mittelalter gelandet. Okay. Und das ist einfach dieser Respekt auch von der Gesellschaft. Dafür setze ich mich halt politisch auch so dafür ein, dass wir eine Berufsanerkennung bekommen.
Also verstehe ich richtig, Work-Life-Balance, Mental Health, Nachtarbeit, die Verbände trauen sich das heutzutage anzusprechen? Ist das auch in der Schweiz noch so, dass es auch in der Bundespolitik angesprochen wird, welche Herausforderungen es hat, in der Gastronomie zu arbeiten?
Ja, wir sind da daran, das zu entwickeln mit dem Ivan und mit dem Alex, weil wir da auch vorwärts kommen wollen, auch mit der Politik. Und das Problem ist eben auch bei uns so, dass es eben wegen dem Hobby oder so, klar habe ich damals mein Hobby zum Beruf gemacht. Und wenn ich meinem Hobby fröne, ist es mir scheißegal, ob ich 6, 8 oder 9 Stunden oder 12 oder 13 Stunden arbeite. Kommt nicht drauf an. Aber es ist schon so, dass es heute eine Anerkennung braucht, dass der Barkeeper-Beruf anerkannt wird. Bei uns ist es noch ein wenig mit der Arbeitszeiten. Weil bei uns sind die Arbeitszeiten geregelt. Bei uns dürften dann erst Leute über 18 Jahre in so eine Ausbildung eintreten.
Okay. Es ist natürlich so, dass in Deutschland, aber auch in der Schweiz, wir einen absoluten Fachkräftemangel haben. Wir haben Fachkräftemangel hinter der Bar. Also wenn etwas ausgeschrieben wird in der Gastronomie, das sind das Barkeeper. Was tut die DBU und was tut die SBU, um diesen Barkeeper-Beruf, den wir ja alle lieben und so mögen, attraktiver wird? Fange ich vielleicht mit dir an, Mara. Was ist so? Also wir wissen ja, wie es ist. Ne? Ich habe das so als die Zugreihe. Die deutschen Barkeeper sind viele in die Schweiz gekommen. Hier ist in der Gastronomie eine hohe Dichte.
Ihr verdient einfach besser.
Bessere Verdienst, das ist sicherlich ein Faktor. Und von unserer Seite, wir haben sehr viele osteuropäische Gastronomie-Mitarbeiter, die in Deutschland tätig sind. Sprich, es ist wie so eine Kette, die sich mitzieht. Aber wir müssten doch eigentlich es schaffen, auch Schweizer und Deutsche dazu begeistern, in die Gastgeberrolle einzugehen und als Barkeeper wieder zu funktionieren. Was tun die Verbände dafür? Ich fange mit dir an, Maren.
Also, wir haben jetzt zum Beispiel auf dem Barkonvent haben wir einen Vortrag gehabt von dem Chefconcierge aus den 4 Jahreszeiten in Hamburg. Das Top-Hotel Nummer 1 unter den Top 100. Und ich glaube, es ist wichtig, da sind wir wieder bei dieser Anerkennung und bei dem Respekt. Wenn wir es schaffen, dass die Leute das als tolle Berufung, sage ich mal, oder als tollen Beruf anerkennen, dann ist es wieder viel, viel einfacher. Ganz ehrlich, wenn man sagt, ich mache gerne Service, den ich zum Beispiel sehr, sehr liebe. Ich arbeite, ich habe jetzt, lange habe ich ein Restaurant geleitet und ich liebe halt Service zu machen, weil ich gerne mit den, ich bereite halt Menschen gerne eine gute Zeit. Und ich glaube, wir müssen einfach mehr vermitteln, dass es ein ganz, ganz toller, kreativer und kommunikativer Beruf ist. Und wer das top macht, sind die Österreicher. Da ist es einfach so, findest du nicht? Also jedes Mal, wenn ich in Österreich so. Bin und ja. wenn da, sage ich jetzt mal, ältere Frauen und Männer Service machen, die machen das mit stolzer Brust, die machen das gerne, weil sie halt akzeptiert werden von der Gesellschaft. Und also ich glaube, dann zu sagen, ich bin Restaurantfachmann.
Du sprichst ein gewisses Image an, das auch in der Gesellschaft verankert ist, als Mitarbeitende hinter der Bar oder auch vor der Bar im Service. Wenn man nach Italien geht, ist es noch ein größeres Beispiel. Dann sieht man ja viele altehrwürdige Männer und Frauen, die gemeinsam im Service arbeiten, wo es auch ein ehrbarer Beruf ist. Ich selbst kenne es noch, bin ja auch graumeliert. Wir sind in dieselbe Kategorie. Dann kommst du in eine Bar und dann wirst du gefragt, was machst du eigentlich noch hinter der Bar? Hast du nichts gelernt? Aber das ist so schade. Und ich finde, man muss das wirklich, ich finde, das Barkeeper sein heißt halt auch Gastgeber sein.
Und das ist das Allerwichtigste.
Das ist das Allerwichtigste und es wird immer darauf geschult, welche Techniken nutze ich, welche Rezepte gibt es, stimmt das Rezept, wie wird der Mojito richtig gemacht? Aber jetzt frage ich dich mal, Arthur, wie ist der Anteil an Menschen, die zu dir in eine Ausbildung kommen, von Nicht-Gastronomen zu Gastronomen? Sprich, also Menschen jetzt, ich sag mal, von Betrieben, von Verbänden oder was auch immer, die sagen, oh, ich möchte mir das jetzt mal anschauen und fangen dadurch so ein bisschen Feuer.
Also ich würde es schon irgendwo in den Bereich 60-40, 70-30 für Gastro. Also das heißt, die meisten kommen schon, weil sie ganz klar halt auch, und das hat man auch lange unserer Branche nachgesagt, dieses Zertifikat der Geilheit und so weiter. Aber das ist ja auch halt ein Schritt dazu. Wenn du keine Akzeptanz hast, dann willst du ja auch zeigen können, warum du das machst und dass du das gut machst, oder? Ja. Vielleicht, wenn ich noch zuvor was sagen darf, weil du mit Mental Health geredet hast und grundsätzlich, wie kriegen wir die Leute, die Jungen wieder in den Job? Ich glaube, das ist ein mehrgliedriges Problem. Ich glaube zum einen, nein, Mental Health wird so noch nicht genug abgebildet. Weil wir wissen alle, wir reden über Alkohol und wir reden alle davon zu sagen, drink less, drink better. Aber wenn du halt unter Druck bist, dann kompensieren ganz viele Leute Druck mit Suchtmitteln. Und das wirst du so nirgends darauf hingewiesen. Also ich glaube schon, dass auch in der Jobprävention da mehr passieren müsste. Und das würde auch gleich in das andere reinfallen zu sagen, und da mag sich jetzt vielleicht unser Alter bemerkbar machen, oder? Aber wir müssen den Jungen auch das Feuer für diese Produkte zeigen können. Ich glaube schon, dass die junge Generation verlernt hat, qualitativ zu trinken. Ja. Und das ist ein großes Problem.
Ein schöner Ansatz, du hast vom Eins gesagt und ich erinnere mich an unsere Vorbesprechung, Maren, da hast du etwas ganz Tolles gesagt, wir sind die Einzigen, die noch unlizenziert eine Droge verkaufen dürfen. Ich finde es wirklich ein toller Ausspruch, weil es auch eine Veränderung in der Wahrnehmung der Gesellschaft ist, mit Alkohol umzugehen, Alkohol zu konsumieren. Vielleicht möchtest du noch mal dazu zwei, drei Sätze sagen.
Also, es ist jetzt 4 Jahre, glaube ich, her, dass ich das mal gesagt habe. Und dann habe ich das vor 500 Leuten gesagt, die alle mit der Hospitality zu tun haben in Deutschland. Und dann ging erstmal ein Raunen durch die Reihen. Das hat sie jetzt nicht gesagt. Doch, das sage ich genau so klar, weil es einfach auch ein Zeichen in Richtung Politik ist, weil durch die EU soll ja dem Alkohol genau das Gleiche passieren wie der Zigarette. Und wir kriegen immer mehr Verbote, es kommen immer mehr Sachen, die aufoktroyiert werden, weil man einfach nicht gelernt hat, das richtig zu kommunizieren. Dafür gehört zum Beispiel, wie wir wieder bei meinem Lieblingsthema und auch bei deinem, Arthur, Bildung sind, warum fängt man nicht schon in der Grundschule an? Essen, Trinken, dazu gehört natürlich auch Drogenprävention. Das kommt mal, so kommt mal einer vorbei in der 5. Klasse, glaube ich, und das war's dann. Aber die Leute wissen gar nicht mehr, was echter Genuss ist. Und ich glaube, wir müssen einfach, wenn wir von Bildung sprechen und von Ausbildung, ist es ganz wichtig, dass das vermittelt wird. Jeder, der zwei Drinks machen kann, darf sich Bartender nennen. Hä? Also ganz ehrlich, ein Friseur muss auch 3 Jahre lernen, aber ich kann auch mit einer Schere umgehen. Warum kann ich nicht Friseur sein? Ne? Also das ist halt ein ganz, ganz großes Thema. Und ab Januar machen wir deshalb auch unsere eigene Barschule erstmal.
Die ist wo?
In Berlin wird das erstmal stattfinden.
Arthur?
Naja, das ist ein sehr, sehr toller Ansatz. Und ich glaube, gerade in der Politik hat sich da in den frühen 2000er Jahren eines getan, indem man sagte, wir müssen unseren Kindern Food Literacy beibringen. Also so das Grundwissen über Essen. Und das trifft natürlich absolut auch aufs Trinken zu. Weil jetzt stehen wir da und machen Whisky-Tastings. Wenn das so weitergeht, sind wir in 10 Jahren Drogenberater. Und ich glaube, das ist halt ein Trend, der auch wieder, und da kommen wir wieder zurück auf die sozialen Medien, das ist ein Bild, das nach vorne gestellt wird, das aber nicht hinterfragt wird. Ich komme zurück, wir waren vorgestern in Deutschland, hatten mit den Edelbrand-Sommeliers ein Sensoriktraining auf alkoholfreie Destillate und die Motivation dazu. Und dann ist die Motivation von den meisten zu sagen, gesünder, besser, bewusster. Und dann drehst du das Etikett um und du hast noch nie so eine lange Litanei von E-Nummern gesehen auf diesem Etikett. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut.
Es ist einfach Opinion Leading, ohne das zu hinterfragen.
Es müsste eher gesunder, bewusster mit dem, was vorhanden ist, sein, als Ergänzung dann die alkoholfreien Destillate. Also das muss man beides in den Vordergrund stellen. Jetzt haben wir nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich würde aber gerne nochmal den Aspekt auf eine andere Richtung leiten, nämlich auf Wettbewerbe und welche Bedeutung Wettbewerbe für die Verbände auch haben. Hasi, die SBU organisiert die Qualifikation zum Mattoni Grand Drink 2026. Wie wichtig sind solche internationale Wettbewerbe für die Verbände und deren Mitglieder? Was bedeutet das? Weil es gibt ja wahnsinnig viele Masterclasses. Jeder Spirituosenhersteller hat bald seinen eigenen Cocktail Cup und so weiter und so fort. Aber für die Verbände ist es ja mit das Aushängeschild schlechthin. Siehst du als Präsident der SBU hier die Rolle des Verbands, sowas zu organisieren? Du bist ja auch Gewinner, ne? Du hast ja auch gewonnen. Du bist ja, ja auch als Mitglied mehrfach dabei gewesen.
Ja, genau. Ich durfte auch zu Mattoni fahren damals. Ich durfte auch letztes Jahr noch an der Weltmeisterschaft teilnehmen, trotzdem, dass ich schon Präsident war, weil ich wurde Schweizer Meister, bevor ich Präsident wurde. Aber die Wettbewerbe international und national sind schon eine wichtige Sache, auch mit dem Austausch von den ganzen Know-hows auf der internationalen Bühne. Ich meine, du kriegst ein internationales Netzwerk, wenn du dich austauschst mit den Leuten. Ich kann mich erinnern, von 2000 bis 2007 bin ich immer als Paying Guest mitgefahren zu den Weltmeisterschaften, nur damit ich dieses Netzwerk aufbauen kann, dass ich nachher international mit den Leuten kommunizieren kann, damit man auch die Inputs kriegt von überall her. Und so wie ich sehe, bei unseren Leuten wird das sehr gerne angenommen, diese Wettbewerbe. Jetzt sind momentan ist der John und der Romain Trist, die sind momentan in Zypern. Und zwar auf alleinige Kosten hingegangen, weil so war bei mir war es nicht möglich, das noch mit einzubinden. Aber ich habe Leute, dieses Jahr konnte ich Leute schicken nach Chile, ich konnte Leute nach an die Europameisterschaft schicken auf die Costa Fabulosa, die das mal auf dem Mittelmeer stattgefunden hat. Also die werden gerne angenommen, diese internationalen Wettbewerbe, um schon auch ein internationales Netzwerk und diversen Ideenaustausch zu kriegen.
Maren, es gibt die deutsche Cocktailmeisterschaft, die Schweizer Cocktailmeisterschaft, internationale Cocktailmeisterschaften. Konkurrieren hier die Verbände oder arbeiten sie da eher zusammen? Oder seid ihr schon mal im Austausch gewesen zu gemeinsamer Meisterschaft im deutschsprachigen Raum, Dach, als mit einem Österreicherin vielleicht zusammen, um dann eine Durchlässigkeit hinzubekommen? Oder ist es eher so, nee, es macht so wie jeder Verband so ein bisschen dasselbe? Weil die Drinks Open, muss man ja auch von unserer Seite als Magazin sagen, finden ja für die Schweizer, die Deutschen und die Österreicher statt in Konstanz am Bodensee, ist international. Wie siehst du das? Ist das eher Konkurrenz oder einfach nur so parallel, das läuft halt so nebenher?
Also, ich muss sagen, und deshalb biete ich das hiermit auch sehr gerne an. Ich finde es sehr schade, dass die Dachverbände nicht zusammenarbeiten. Also, ich habe heute das erste Mal mit dir, außer unser Online-Gespräch, Kontakt gehabt mit Österreich. Einmal ganz kurz auf der Rolling Pin. Ich glaube, der war jetzt aber auch nicht so begeistert von mir. Und da ist es so, dass ich mir das schon wünsche, in den Austausch zu gehen. International spielt natürlich bei uns gar keine Rolle, weil wir aus der IBA ausgetreten sind. Und ich muss sagen, Dienstag ist ja wieder, also jetzt Dienstag ist unsere deutsche Cocktailmeisterschaft. Das ist für die Mitglieder schon sehr wichtig. Und wir haben es mittlerweile geschafft, dass dieser Titel Deutscher Cocktailmeister sowohl ins Frühstücksfernsehen es schafft, als auch ins Mittagsmagazin, als auch in die Nachrichten abends. Und da muss ich sagen, wer pfiffig ist und deutscher Meister oder Meisterin wird, kann sich da ganz gut mit aufstellen. Und dieses Internationale, das machen halt andere. Also ich sag mal, du kannst bei einer World Class mitmachen. Früher gab es ja noch Bacardi Legacy. Da gibt es genug firmeninterne Sachen. Und ich glaube, es gibt mittlerweile schon sehr, sehr viele Competitions, wo ich aber auch manchmal das Gefühl habe, ich glaube, dass die Leute auch so ein bisschen satt sind. Also wenn man dann teilweise auch die Einsendungen sieht, in welcher... Qualitätsstufe, ja, davon möchte ich jetzt gar nicht sprechen, sondern einfach, wie viele da mittlerweile mitmachen oder auch nicht, ja. Das ist schon sehr schwierig. Und wir versuchen mit der Deutschen Cocktailmeisterschaft jedes Mal andere Tools mit einzubauen. Also es geht schon um deinen eigenen Signature-Drink. Letztes Jahr gab es dann noch für die... ersten drei, die sich dann von den ersten zehn qualifiziert haben, gab es noch einen Sonderworkshop und da ging es um das Thema Design. Also jemand hat einen Vortrag gehalten über Design und dann hat jeder der Teilnehmenden ein Designstück bekommen. Ein Tourneestuhl oder da gab es so ein Schachbrett, was einen Designpreis gewonnen hatte und dann mussten die das losen. Und dann war in der Küche war ein Riesenportfolio von unseren Partnern natürlich aufgebaut. Und innerhalb von 30 Minuten mussten sie dieses Designstück in einen Drink umwandeln. So, und das sind nochmal Sachen, die, glaube ich, den Mitgliedern oder generell Bartendern total viel Spaß machen, weil die Kreativität gefordert ist. Also, und du musst so schnell reagieren, wie man ja auch hinter der Bar reagieren muss. Wenn ein Gast kommt und sagt, oh, ich weiß gar nicht, was ich bestellen soll, kannst du mir nicht was machen? Ich mag zum Beispiel gerne XYZ. So, dann musst du auch performen, ne? Und das, das versuchen wir halt immer auch in Form der Deutschen Cocktailmeisterschaft umzusetzen.
Ich glaube, Hasi, du kannst es berichten von den Drinks Open. Es war ja auch immer der Community-Gedanke, der letztendlich gezählt hat. Man war gemeinsam, hat länderübergreifend Barkeeper kennengelernt, Freundschaften sind entstanden. Jetzt ist es so, dass die SBU, und das ist meine letzte Frage an dich, bevor wir zur finalen Runde kommen, die SBU lädt ein, zur Kunst der Cocktailkreation zu erleben. Wie viel Event und Erlebnis braucht ein moderner Verband noch? Ist das noch notwendig oder sagst du, das soll mal so noch das letzte Aufbäumen sein.
Ja, es ist einfach so, wir probieren immer wieder junge Leute zu motivieren, zu uns zu kommen. Und wir suchen da verschiedene Tools, um dann an diese zu gelangen. Auch mit solchen Sachen, wir suchen die Kreativität. Das ist dasselbe bei euch beim Drinks Open. Ihr habt dann auch die, die im Finale sind, die müssen dann auch ad hoc einen neuen Drink machen. Die müssen sich da was einkaufen dazu. Haben ein Thema, und das ist auch bei uns so, wir wollen immer irgendetwas machen, dass die Jungen auch wieder Freude daran haben, die Jungen wieder zu uns kommen und sagen, dieser Barberuf, der passt mir, das ist etwas, das kann ich so vertreten. Und das ist ein Beruf, den ich machen will, nicht nur für 2-3 Jahre, sondern
langfristig. Ich könnte mit euch noch Stunden reden, das ist total spannend. Erstmal vielen Dank. Jetzt zum Abschluss, die letzte Frage, die Abschlussfrage. Wir haben von dir, Maren, gehört, die DBU gibt es seit 1909, die SBU seit 1927, die Akademie jetzt noch nicht so ganz so lange. Ich glaube, wie lange, Arthur? 20 Jahre?
Ja, 20 Jahre.
21 Jahre. Wenn wir uns 2035, also heute in 10 Jahren, wieder hier auf der IGEO treffen, was muss sich fundamental ändern, dass Sie sagen, ja, wir haben die Zukunft gestaltet in unserem Verband?
Dann muss ich zusehen, dass ich alle Jungen nachher, dass ich eine Nachfolge kreiere für die Jungen.
Für die SBU, dass du einen Nachfolger bekommst?
Dass ich einen Nachfolger bekomme, der jugendlich denkt und jugendlich ist.
Okay, vielen Dank.
Also da habe ich eine ganz klare Vision und auch eine ganz klare Meinung zu. Jeder, der in der Barbranche arbeitet in Deutschland, muss Mitglied der Deutschen Barkeeper-Union sein. Ganz klar. Warum? Weil man einfach mal verstehen muss, dass wir der Berufsfachverband sind. Das heißt, wir vertreten dich, deine Branche, in der du nämlich dein Geld verdienst. Also ist es doch ganz, das ist eine ganz logische Konsequenz. Und ich kann auch nur immer plädieren, nicht einfach, aber das ist, glaube ich, auch gerade ein sehr großes gesellschaftliches Problem, dass die Leute immer fragen, ja, warum soll ich denn bei euch Mitglied werden? Was bekomme ich denn dafür? Ich frage dann immer, Gegenfrage, was bekommen wir von dir? Genau so rum muss es nämlich gehen. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und es hat nichts damit zu tun, dass immer nur ich muss konsumieren, ich, sondern man muss einfach das Gesamte sehen. Und das ist einfach diese Barbranche, die ich liebe über alles. Und deshalb ist es halt wichtig, dass alle Mitglied werden, weil man in dieser Branche arbeitet. Und dafür braucht man einfach eine Vertretung.
Vielen Dank, Arthur. Noch ein Wort?
Naja, ich habe keinen Verband, wo man Mitglied werden kann, aber ich würde mich da absolut Hasi anschließen. Wir müssen die Generation, die junge Generation motivieren, und nachdem wir ja doch schon berichten dürfen, dass es inzwischen dreistellige Zahlen an Sommeliers gibt, Spiritosen- und Edelbrand-Sommeliers, wäre für mich schon auch der Wunsch zu sehen, dass man auch einen gewissen Schulterschluss vielleicht findet, weil auch Purtrinken durchaus ein Thema an der Bar ist, dass man vielleicht auch gemeinsam einen Schulterschluss mit Wettbewerben hat, wo es zum Beispiel eine eigene Kategorie für impulsmäßig eine Pur-Empfehlung gibt oder eine Food-Begleitung gibt, ja. Weil dann würden wir auch den Pool vergrößern mit den Sommeliers und gegebenenfalls den Produzenten.
Ja, dann sage ich Dankeschön. Das war ein schönes Schlusswort. Maren Meyer, Hasi Ott und Arthur Nägele, vielen Dank, dass ihr bei uns hier auf der Bühne wart, beim Drinksmagazin. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Es war eine schöne Runde. Vielen Dank und bis bald.
Bis Dankeschön. 2035.